Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es geht um ein spannendes, es geht um ein heikles, manche würden vielleicht auch sagen, es geht um ein nerviges Thema, wie dem auch sei. Es geht auf jeden Fall um etwas ganz Zentrales und etwas heftig Diskutiertes, nämlich den Zölibat, also die priesterliche Enthaltsamkeit, die priesterliche Ehelosigkeit. In der katholischen Kirche eine Bedingung für die Priesterweihe. Es gibt eine ganz dünne Ausnahme, eine sogenannte Dispens für den Zölibat, nämlich für verheiratete Theologen anderer Konfessionen, die dann konvertieren. Da kann dann der Papst entscheiden, ob diese Person zum Priester dann geweiht werden kann. Ansonsten ist der Zölibat in der westlichen Kirche alternativlos. Entweder Priester oder verheiratet. Das ist die sakramentale Alternative in der katholischen Kirche. Entweder Priester oder verheiratet. Beides zusammen geht nicht. Das erscheint vielen schon lange nicht mehr zeitgemäß. Nicht erst im 21. Jahrhundert schlugen die Diskussionen ganz enorme Wellen. Immer wieder hat man vom Papst oder eben von einem Konzil erwartet, dass der priesterliche Zölibat in dieser starken Praxis der römisch-katholischen Kirche doch endlich gelockert wird. Hatten wir ja auch jüngst wieder im Zusammenhang mit der Amazonas-Synode. Und das hat sich ja dann da auch dementsprechend wieder zerschlagen mit dem nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia von Papst Franziskus. Welche Gründe gibt es eigentlich für diesen Zölibat? Warum hält die Kirche so konsequent an dieser Praxis fest? Der Publizist und Erfolgsautor Dr. Josef Bordert aus Berlin hat sich mal darüber Gedanken gemacht und 7 gute Gründe für den Zölibat zusammengestellt. Das hören wir jetzt in dieser Sendung. Die 7 Gründe für den Zölibat. Dr. Josef Bordert.
7 Gründe für den Zölibat. Der Zölibat ist wertvoll. Er ist kein Zwang, denn niemand ist gezwungen, Priester zu werden. Einfach aufgeben kann man die Verpflichtung zum priesterlichen Zölibat nicht. Schon gar nicht aus den falschen Gründen. Ich möchte 7 Gründe für den Erhalt dieser katholischen Einrichtung nennen. 7 Gründe für den Zölibat. Erstens, die Bibel. Der Zölibat lässt sich zunächst biblisch begründen. Man findet im Neuen Testament die Empfehlung des Apostels Paulus, ehelos zu bleiben, wenn man die Nachfolge Christi ernsthaft antreten will. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 32 bis 35. Allerdings lassen sich auch Ausnahmen vom Zölibat biblisch begründen. Der erste Papst war verheiratet. Zumindest ist von einer Schwiegermutter des Simon Petrus die Rede, die von Jesus geheilt wird. Etwa in Markus 1, Verse 29, 31. Auch andere Stellen deuten darauf hin, der 1. Timotheus 3,2 oder Titus 1,6. Unter Umständen waren auch weitere Apostel verheiratet, schließlich schreibt Paulus an die Gemeinde von Korinth: Haben wir nicht das Recht, eine gläubige Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Dagegen wiederum kann man einwenden, dass die Ehen vor der Berufung zur Nachfolge geschlossen wurden. Auch heute darf ein zum Katholizismus konvertierter Priester einer anderen christlichen Gemeinschaft verheiratet bleiben. Es gibt einen Zölibatsdispens nach Kanon 1049 des Kirchenrechts. Der Zölibat wird von Paulus vorgeschlagen, um in rechter Weise und ungestört immer dem Herrn dienen zu können. So heißt es auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 35. Grundsätzlich gilt für die Nachfolge Christi das Prinzip der Bindungslosigkeit gegenüber weltlichen Dingen, das Loslassen, das Verlassen weltlicher Bezugssysteme, also Familie, Arbeit, Heimat. Das steht am Beginn der Berufung, kann man in Matthäus Evangelium Kapitel 4, Verse 18 bis 22 nachlesen. Nach kirchlicher Interpretation der Schrift hat Jesus selbst zölibatär gelebt. Die Evangelien berichten nichts über eine Ehe Jesu. Was sie aufgrund der Bedeutung der Ehe im Judentum mit Sicherheit getan hätten, wäre Jesus verheiratet gewesen. Der zweite Punkt, die Theologie. Es gibt darüber hinaus gewichtige theologische Argumente in der Debatte um die Bedeutung von Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit der Priester und Ordensleute. Zeichen, Charisma und Nachfolge sind die drei theologischen Hauptgründe für den Zölibat. Zunächst wird der Zölibat als Hinweis auf das Himmelreich angesehen, wo es ebenfalls keine Ehe gibt. Das steht in Markus 12,25. Sodann wird die Ehelosigkeit als Gnadengabe betrachtet, die den Priester in besonderer Weise auszeichnet. Schließlich stehen Priester in der Nachfolge Jesu und sollen ihre Berufung durch eine möglichst enge Orientierung an Jesu Leben und Lehre zum Ausdruck bringen. Zum Leben Jesu gehört die Ehelosigkeit ebenso wie zu seiner Lehre. Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen ist einer der evangelischen Räte nach Matthäus 19,12. Das dritte, die Pastoral. Es gibt auch pastorale Gründe für den Zölibat. Ehelose Priester können sich ganz auf die Arbeit in ihrer Gemeinde konzentrieren und brauchen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit keine Rücksicht auf eine Familie zu nehmen. Sie sind unabhängig, flexibel und in antiklerikalen Systemen weniger leicht erpressbar. Das ist heute in vielen Teilen der Welt höchst relevant. Ganz pragmatisch betrachtet ist es auch materiell einfacher, allein zu leben. Man braucht sich nur für sich selber zu sorgen und hat außerdem die Möglichkeit, einem Armutsideal zu folgen, das man keiner Familie zumuten könnte, insbesondere keinen Kindern. Das vierte sind die historischen Gründe, also die Geschichte. Für die historische Entwicklung der zölibatären Nachfolge Christi ist entscheidend, dass eingedenk des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes in Jesus die christliche Theologie seit Paulus Leib und Seele zusammenführt und die Körperlichkeit und Sexualität des Menschen daher Teil seines religiösen Glaubens werden. Die Enthaltsamkeit erfährt im Christentum eine nie dagewesene Aufwertung, weil man durch sie Seele und Leib, den Tempel des Heiligen Geistes, ganz auf Gott auszurichten vermag. So sieht Lucetta Scarafia die Entscheidung für den Zölibat als das Ergebnis eines kulturellen Kontexts, in dem man überzeugt war, an der Schwelle zur Wiederkehr Christi zu stehen, weswegen es notwendig erschien, die Kontinuität der Welt zu vereiteln. Das war eine völlig neue Weltsicht. In einer Gesellschaft, in der jeder verpflichtet war, seine Funktion, seinen Beruf, seinen Wohnsitz unverändert beizubehalten und zur Reproduktion der Gruppe von Menschen beizutragen, der er angehörte, bedeutete die Entscheidung für Keuschheit und Armut mit allem zu brechen. Eine Revolution. Soweit die Theologin Lucetta Scarafia. Diese Revolution nahm im Zuge des Zweiten Laterankonzils 1139 Form an. Die Ungültigkeit der nach der Weihe geschlossenen Ehe sowie die Ungültigkeit der nach dem Eheschluss vollzogenen Priesterweihe fanden Eingang ins Kirchenrecht. Am Ende der Zölibatsdebatte steht also die Trennung der Christenheit in Klerus und Laien. Kommen wir in die Gegenwart oder in die Zeitgeschichte. Der fünfte Punkt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in diesem Sinne den Zölibat bestätigt. Es betont im Dekret über den Dienst und Leben des Priesters von 1965 unter der Überschrift Besondere Erfordernisse für das geistliche Leben der Priester, der Zölibat sei in vielfacher Hinsicht dem Priestertum angemessen, denn die priesterliche Sendung sei gänzlich dem Dienst an der neuen Menschheit geweiht, die Christus, der Überwinder des Todes, durch seinen Geist in der Welt erweckt. Weiter heißt es dort, durch die Jungfräulichkeit und die Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen werden die Priester in neuer und vorzüglicher Weise Christus geweiht. Sie hängen ihm leichter ungeteilten Herzens an, schenken sich freier in ihm und durch ihn dem Dienst für Gott und die Menschen, dienen ungehinderter seinem Reich und dem Werk der Wiedergeburt aus Gott und werden so noch mehr befähigt, die Vaterschaft in Christus tiefer zu verstehen. Auf diese Weise bezeugen sie also vor den Menschen, dass sie sich in ungeteilter Hingabe der ihnen anvertrauten Aufgabe widmen wollen, nämlich die Gläubigen einem Mann zu vermählen und sie als keusche Jungfrau Christus zuzuführen. So weisen sie auf jenen geheimnisvollen Ehebund hin, der von Gott begründet ist und im anderen Leben ins volle Licht treten wird, in welchem die Kirche Christus zum einzigen Bräutigam hat. Darüber hinaus sind sie ein lebendiges Zeichen der zukünftigen, schon jetzt in Glaube und Liebe anwesenden Welt, in der die Auferstandenen weder freien noch gefreit werden. Soweit das Dekret über Dienst und Leben der Priester. Mehrere Synoden der letzten Jahre und Jahrzehnte haben die Bedeutung des Zölibats betont und sich für dessen Beibehaltung ausgesprochen. Zuletzt die 11. ordentliche Generalversammlung der Weltbischofssynode 2005 zum Thema die Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des Lebens in der Sendung der Kirche, auf der sich etwa 80% der Bischöfe für den Zölibat ausgesprochen hat. Kommen wir zu einem pragmatischen Aspekt. Punkt 6, das wäre die Frage Priestermangel. Innerhalb der Kirche sehen Kritiker das Priesteramt künftig quantitativ derart geschwächt, dass man mit der Aufhebung des in Anführungsstrichen Pflichtzölibats Berufungen erleichtern und auch nicht zölibatär lebende verheiratete Männer als Diakone oder Viri Probati verstärkt in der Pastoral einsetzen müsse. Die zweite ordentliche Generalversammlung der Weltbischofssynode 1971 hatte das noch explizit abgelehnt, aber die Debatte nicht aufhalten können. Wir führen sie bis heute. Dabei jammern wir in Deutschland, in Europa auf sehr hohem Niveau. In Deutschland kommt ein Priester auf 1500 Katholiken. In Asien und Afrika kommt ein Priester auf 3000 bzw. 4500 Katholiken. Damit ist das Betreuungsverhältnis, wenn man so will, hierzulande doppelt bis dreifach so gut wie in Asien und Afrika. Betrachtet man die tatsächliche Teilhabe am Gemeindeleben und den Empfang der Sakramente, wird die Quote für Deutschland noch günstiger. Denn während bei uns nur jeder Zehnte etwa zur Sonntagsmesse geht, sind es in anderen Teilen der außerdeutschen Welt 30-40%. Trotz einer oft stundenlangen Anreise zur nächstgelegenen Kirche. Außerdem, wenn der Zölibat wirklich das Problem wäre, müsste die evangelische Kirche keine Nachwuchssorgen haben, was ihre Geistlichen angeht. Hat sie aber noch viel mehr als die katholische. Was es hierzulande gibt, ist ein massiver Mangel an Gläubigen. Doch ob sich dieser ausgerechnet durch verheiratete Priester beheben lässt? Auch in dieser Hinsicht lassen die hiesigen evangelischen Landeskirchen nichts Gutes erahnen. Im Übrigen scheitern nur sehr wenige katholische Priester an der Bürde des Zölibats. Der Anteil der Priester, die ihr Amt niederlegen, um in den Stand der Ehe einzutreten, liegt bei unter 2%, während fast die Hälfte aller geschlossenen Ehen innerhalb der ersten 10 Jahre scheitert. Ich komme zum 7. Punkt, der ebenfalls heute kontrovers diskutiert wird. Es ist die Frage, inwieweit der Zölibat mit dem Missbrauch zu tun hat. Ist der Zölibat wirklich schuld an den fürchterlichen Nachrichten, die uns seit Jahren praktisch täglich erreichen, aus Irland, Australien, aus den USA, Deutschland, Holland? Nein, denn es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch, dass man also meinen könnte, zölibatär lebende Männer würden aus der Not heraus gewisserweise zu Missbrauchstätern. Der Gerichtsgutachter Hans-Ludwig Kröber meint dazu unmissverständlich, man wird eher vom Küssen schwanger als vom Zölibat pädophil. Aber die zölibatäre Lebensform ist attraktiv für Männer, die ihre gesellschaftlich nicht akzeptierten sexuellen Präferenzen heimlich ausleben wollen, während sie nach außen hin ein anerkanntes Leben führen, das niemanden Verdacht schöpfen lässt. Zugleich haben sie in der pastoralen Arbeit tagtäglich Zugang zu Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Problem. Der Zölibat ist also nicht die Ursache von sexuellem Missbrauch. Er kann aber die Wirkung haben, die Wahrscheinlichkeit für sexuellen Missbrauch in entsprechend organisierten Lebensformen zu erhöhen, weil er potenzielle Täter anzieht. Da muss man wirklich aufpassen und bereits in der Priesterausbildung entsprechende Vorkehrungen treffen. Dennoch ist der Zölibat nicht der entscheidende Hebel zur Bekämpfung des Missbrauchs und für eine geeignete Präventionsstrategie.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Dr. Josef Bordert, der verheiratete und engagierte Laie, Publizist, Erfolgsautor und Blogger vom Blog Jobos Blog. Josef Bordert nannte hier 7 gute Gründe für den priesterlichen Zölibat, also die Ehelosigkeit katholischer Priester. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Halten wir uns noch ein wenig bei Josef Bordert auf, Stichwort Erfolgsautor. Eines seiner Bücher lautet Credo, Wissen, was man glaubt. Und da geht er das apostolische Glaubensbekenntnis durch, also jenes Glaubensbekenntnis, was wir in der sonn- und feiertäglichen Messe beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und ein Artikel, wie das immer heißt, also ein Abschnitt aus diesem Glaubensbekenntnis, bekennt auch die heilige katholische Kirche. Und wenn wir hier schon über den priesterlichen Zölibat sprechen, können wir ruhig mal grundlegend auch darauf schauen, was es denn heißt, wenn wir die heilige katholische Kirche feierlich in diesem Bekenntnis, was ja im Grunde ein Gebet ist, wenn wir die heilige katholische Kirche da bekennen. Aus dem Buch Credo, Wissen, was man glaubt, von Josef Bordert, liest Rolf Wundrack.
Die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ja, ich glaube, immer noch, trotz allem, jetzt erst recht, an die heilige katholische Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, dass es berechtigt ist, von Heiligkeit im Kontext der katholischen Kirche zu sprechen, und daran haben alle Ebenen des Kirchenbegriffs ihren Anteil: Gemeinde, Institution und Gebäude.
Rolf Wundrack las aus dem Buch Credo, Wissen, was man glaubt, von Josef Bordert. Es ging um den Glaubensartikel Ich glaube, die heilige katholische Kirche. Diesen Auszug aus dem Buch Credo, Wissen, was man glaubt, von Josef Bordert, diesen Auszug gibt es dann nicht auf einer CD und auch nicht in der Podcast-Version dieser Sendung, in der wir ja am Anfang die 7 Gründe für den Zölibat gehört haben. In den Details zu dieser Sendung auf horeb.org finden Sie die genauen Hinweise und Angaben zu diesem Buch Credo, Wissen, was man glaubt, erschienen im Lepanto Verlag. Und damit geht diese Sendung dann auch zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, dass Sie die Gebets- und Radiofamilie von Radio Horeb nicht vergessen, dass Sie uns auch weiterhin unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende, durch Ihr Opfer. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.